Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Und hier ist Tina Hüttel. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Wenn man im Freundeskreis über die Legalisierung von weichen Drogen diskutiert, dauert es garantiert nicht lange, bis zum ersten Mal das Wort Amsterdam oder Holland fällt. Fast jeder kennt dazu eine lustige Anekdote aus dem Coffeeshop. Manchen dient das dann als Beispiel für eine gelungene Drogenpolitik, wo einen der Staat in Ruhe kiffen lässt und harmlosen Konsum nicht unnötig kriminalisiert. Einige andere aber sehen darin auch ein abschreckendes Beispiel, wohin eine Legalisierung auf keinen Fall führen soll.
Nach meinen ersten Monaten habe ich verstanden, wie riesig das Problem mit den Drogen in dieser Gemeinde ist. Es vergiftet das gesamte Leben und den meisten ist es vollkommen egal.
Das sagt Jan Buhlhauer, Bürgermeister einer kleinen ländlichen Gemeinde, deren Scheunen nun als Drogenlabore genutzt werden. Denn was vielen nicht bekannt ist, der Drogenmarkt in den Niederlanden beschränkt sich schon lange nicht mehr nur auf Haschisch und Gras. Das Land mit seinen vielen Grenzen und Häfen ist weltweit zum führenden Produzenten von synthetischen Drogen aufgestiegen. Und die Hauptstadt Amsterdam ist neben Cannabis Umschlagplatz für Kokain, Heroin, Ecstasy und Methamphetamine. Studien gehen davon aus, dass die Drogenproduktion und der Handel in den Niederlanden rund 20 Milliarden Euro jährlich erwirtschaften und bis nach Mexiko, in die USA und Australien verflochten sind. Wo immer enorme Summen im Spiel sind, geht es natürlich auch um Macht. Drogenclans bekämpfen sich untereinander, bestechen Polizisten und Zollmitarbeiter. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft nannte die Niederlande einen Narkostaat, in dem die Clans mehr Macht hätten als die Mafia in Italien. Ist die Lage wirklich so schlimm? Unser Autor Marc Bädorf hat recherchiert.
Eine Szene der niederländischen TV-Serie Mokro Mafia. Eine Frau kommt vom Einkaufen nach Hause. Sie stellt ihren Land Rover am Straßenrand ab. Die Frau steigt aus und geht zum Kofferraum, um die Einkäufe auszuladen. Vor kurzem hat ihr Freund ihr einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat angenommen. Sie ist glücklich. Da gibt es nur ein Problem. Ihr Freund ist der Boss einer Drogengang. Und diese Gang hat gerade einen Konflikt mit einer anderen angefangen. Die Frau nimmt die Einkäufe aus dem Kofferraum. Als sie sich umdreht, steht plötzlich ein Mann vor ihr. Er trägt eine schwarze Kapuze.
Hey!
It's really depressing to me. I couldn't watch more than two episodes at the same time.
Für mich ist es wirklich deprimierend, diese Serie anzuschauen. Ich konnte nicht mehr als zwei Folgen hintereinander anschauen, aber die Serie zeigt halt die echte Welt, in der diese Gangs leben, ohne sie zu romantisieren.
Marijn Schrijver, 36 Jahre alt, Journalist und Buchautor, ist Vater der Serie, die auf seinem Buch Mokro Mafia basiert. Die Serie, in den Niederlanden ein großer Fernseherfolg, handelt von den Drogengangs, die sich seit Jahren im Land bekriegen. Namen und Ereignisse sind verändert worden. Ansonsten, mein Schreiber, beschreibe die Serie ziemlich treffend das, was seit einigen Jahren in den Niederlanden passiere.
In this conflict since 2012, often people said,
diesen Konflikt gibt es seit dem Jahr 2012. Wenn etwas passiert ist, haben die Leute gesagt, so, das ist jetzt der Tiefpunkt. Wir hatten eine Mutter, die vor ihren Kindern erschossen wurde. Wir hatten einen jungen Mann, der geköpft wurde und dessen Kopf vor eine Shisha-Bar gelegt wurde. Es gab viele unschuldige Leute, die getötet wurden, die meisten unabsichtlich. Wir kamen also von Tiefpunkt zu Tiefpunkt zu Tiefpunkt. Eigentlich ist es ein einziger Tiefpunkt, an dem wir uns jetzt seit Jahren befinden.
Die Niederlande sind ein Drogenland. Seit Jahrzehnten darf hier Marihuana legal konsumiert werden. Doch das ist nur die eine Seite. Die andere, die Niederlande sind auch das Land, von dem aus illegale Drogen über den gesamten Kontinent verteilt werden.
Elke Tag wird gemiddeld in Nederland zo'n 8 à 10 Kilo Coke gekonsumiert.
Jeden Tag kommen Container mit Kokain aus Südamerika in den Niederlanden an. Wie viel genau, weiß niemand. Ungefähr 60 Tonnen werden jedes Jahr in den Häfen abgefangen. Das ist Kokain im Wert von etwa 3 Milliarden Euro. Aber jeder weiß, dass das höchstens ein Bruchteil des wirklich in die Niederlande gebrachten Koks ist. Dass die Niederlande zum europäischen Handelsplatz für illegale Drogen wurden, hat vor allem zwei Gründe. Zum einen bietet das Land mit seinen Häfen, Flughäfen und guten Anbindungen in den Rest von Europa die perfekte Infrastruktur für Handel. Zum anderen führte die liberale Drogenpolitik des Landes dazu, dass sich Staat und Gesellschaft jahrelang nicht wirklich für den illegalen Drogenhandel interessierten. Bis heute sind die Gefängnisstrafen in den Niederlanden sehr niedrig. Mit Drogen ist in den Niederlanden viel Geld zu verdienen, und Geld bedeutet Macht. Drogengangs haben ihren Einfluss in den vergangenen Jahren gesteigert. Sie bedrohen Politiker und Journalisten, bestechen Polizisten und Zollmitarbeiter und führen Krieg untereinander. Für den Journalisten Marijn Schrijver beginnt alles im Jahr 2011. Er lebt damals im Amsterdamer Westen, ist Nachbar von vielen Einwanderern mit marokkanischem Hintergrund. Die erzählen ihm die ersten Geschichten aus ihrer Welt. Schrijver schreibt sie vor allem für die Nieuwe Revue auf.
Ich hatte bald so viele Quellen in der marokkanischen Community, dass ich einen Artikel nach dem anderen schreiben konnte. Und dann habe ich irgendwann gehört, dass es einen Krieg zwischen zwei Gangs gibt, der bald in der Stadt starten soll. Ich war damals wohl der einzige Journalist, der wusste, dass dieser Krieg riesig werden und Jahre dauern würde.
Früher, sagt Schrijver, hätten Drogengangs immerhin einige Regeln gehabt. Frauen, Kinder und Polizisten wurden verschont.
Na, de moord op die broer van die kroongetuige, een jongen, een man die niks met de misdaad te maken had.
Heute, so beschreibt es zum Beispiel ein Investigativjournalist in einer niederländischen Talkshow, folgen die Drogengangs keinen Regeln mehr. Auch Frauen und Kinder sind Ziele. Nach einer schiefgelaufenen Drogenlieferung im Hafen von Antwerpen 2012 gibt es in Amsterdam bald einen Mord nach dem anderen. Und auf jeden Mord folgt aus Rache der nächste. Die meisten Niederländer schauen währenddessen lieber in eine andere Richtung.
First we didn't care. Sometimes a Moroccan or a black guy gets shot.
Am Anfang haben wir uns nicht drum gekümmert, weil es Marokkaner waren oder jemand mit schwarzer Hautfarbe war, die erschossen wurden. In manchen Vierteln dachten wir, ist das doch normal. Dann haben wir uns nicht gekümmert, weil die Verbrecher sich nur gegenseitig umgebracht haben. Dann haben wir uns nicht gekümmert, weil wir es nicht wollten. Wir wollten nicht anerkennen, dass es auch uns treffen könnte. Es hat sehr lange gedauert, bis Leute gedacht haben, ja, das ist auch Teil meiner Welt.
This is also part of my world.
Es lässt sich sogar ziemlich genau beziffern, wann viele Niederländer dies zum ersten Mal gedacht haben. Es war im Herbst des vergangenen Jahres. Der Amsterdamer Stadtteil Bautenfeldert. Bautenfeldert ist das alte jüdische Wohnviertel Amsterdams. Heute wohnen hier vor allem Gutverdiener mit ihren Familien. Am 18. September 2019 gegen 7.40 Uhr tritt hier der Anwalt Dirk Wiersum vor sein Haus. Wiersums Frau steht neben ihm, als sich ein Mann im Sweatshirt ihm nähert. Der Mann zückt eine Pistole, erschießt Wiersum und flieht dann in einem weißen Opel. Schnell verbreitet sich die Nachricht in Amsterdam.
Ich war ganz traurig. Auf einmal war mein Beruf anders. Der Glanz ist weg. Ich habe meine Arbeit immer mit sehr viel Treue und Freude gemacht. Ich finde, ich einen ganz wichtigen und schönen Beruf habe, aber das betrübt einen sehr, was jetzt passiert ist.
Peter Plassmann, 68 Jahre alt, Glatze, ist einer der bekanntesten Strafverteidiger des Landes. Gemeinsam mit Dirk Wiersum war er im großen Drogenprozess des Landes tätig, dem Marengo-Prozess. Während Plassmann einen der Angeklagten verteidigte, war Wiersum als Beistand für den wichtigsten Kronzeugen des Verfahrens bestellt. Bis heute ist sein Mörder nicht gefasst, aber es gibt wenig Zweifel daran, dass Ridwan Taghi, Drogenboss und Hauptangeklagter, den Mord in Auftrag gegeben hat. Schon zuvor war der Bruder des Kronzeugen erschossen worden.
Es kann sein, ein dicken Finger nach der holländischen Gesellschaft. Ihr seid hinter mir, jetzt zeige ich, was ich kann. Ich kann euch treffen im Herz der Rechtsstaat.
Einige Tage nach dem Mord malt Peter Plassmann die Fenster seines Amsterdamer Büros schwarz. Darauf schreibt er in weißen Buchstaben drei Wörter. Dirk, Wiersum und Rechtsstaat. Denn es ist klar, der Angriff auf Wiersum ist mehr als nur der Angriff auf eine Person. Er verändert das Land.
Wie ist das möglich in Holland? nie erwartet, dass das so weit gehen konnte. Dann ist auch gleich, was ist der nächste Schritt? Und wie sehen Richter aus oder Staatsanwälte oder Anwälte? Müssen die dann immer abgeschirmt werden? Und wie weit geht das? Und wenn man einen Anwalt abschirmt oder einen Richter, wie ist es dann mit seiner Umgebung? Wenn man als Anwalt an das Schicksal von Verwandten oder Kollegen denken muss, dann ist das falsch.
Im Marengo-Verfahren sind die Sicherheitsvorkehrungen nach dem Mord an Wiersum erhöht worden. Plassmann weiß, wenn es jemand auf ihn abgesehen hat, wird das trotzdem nicht reichen. Deswegen hat er für sich eine Entscheidung getroffen.
Ich habe schon entschieden, dass ich nicht mehr, wenn mir das gefragt wird, ein Kronzeuge verteidigen werde. Das Risiko ist zu groß. Und das hat auch zu tun mit meinem Büro, meinen Kollegen, meine Familie.
Jahrzehntelang hat Plassmann Männer verteidigt, die mit Drogen ihr Geld verdienen. Selbstverständlich war da auch mal ein Mord dabei. Aber der war oft ungeplant und aus der Emotion heraus. Das hat sich geändert. Morde im Drogenmilieu sind in den Niederlanden zur Regel geworden. Heute, sagt Plassmann, sei so viel Geld im Spiel, dass sich das Land seine Auftragsmörder selbst züchte. Häufig sind das 17, 18 Jahre alte Jugendliche, die für 5.000 Euro morden. Wie konnte es so weit kommen?
Diese jungen Leute, die kommen dann zu Bewusstsein, dass sie eigentlich nicht ein richtiges Perspektiv haben in der Gesellschaft. Und dann ist er auf einmal ist er eine Möglichkeit, dass er ein Perspektiv bietet. Du kannst in unserer Organisation kannst du eine Karriere machen. Du wirst beloond, du bekommst Geld. Du kannst dein Uhr kaufen, du kannst die neue Schuhe kaufen. Und man wird Respekt haben für dich, weil du das alles zeigst. Und das ist dann die Kriminalität, diese Karriere, worüber ich rede. Das bietet ein Perspektiv.
Plassmann hat in über 30 Jahren als Strafverteidiger gelernt, dass der Weg in die Kriminalität für fast jeden ähnlich ist, egal in welchem Jahrzehnt, egal aus welchem Land, egal aus welcher Stadt. Er kennt einige dieser Jugendlichen, die für Geld zu Mördern geworden sind. Etwa 100 Kilometer südlich von Amsterdam liegt die Gemeinde Gilze en Rijen. Nur Schienen trennen Gilze und Rijen, die beiden Hauptorte der Gemeinde. Um das Rathaus legen sich Imbissbuden. Ob sie noch existieren oder nicht, lässt sich nicht erkennen. Verlottert sind ihre Namensschilder, vergilbt die Speisekarten, die mit Tesafilm an die Fenster gepappt sind. Hier in dieser 26.000 Einwohnergemeinde lässt sich ein anderes Gesicht der Drogen in den Niederlanden kennenlernen. Die Produktion. Jan Boelhauwer, zuvor sozialdemokratischer Abgeordneter im nationalen Parlament, bemerkt das schnell, als er 2012 Bürgermeister wird.
Nach meinen ersten Monaten habe ich verstanden, wie riesig das Problem mit den Drogen in dieser Gemeinde ist. Es vergiftet das gesamte Leben und den meisten ist es vollkommen egal.
Die Häfen in Amsterdam und Rotterdam sind die Umschlagplätze. Der Süden der Niederlande, hauptsächlich die Region um Tilburg, ist das Drogenlabor des Landes. Hier, in Scheunen, verkommenen Häusern und Kellern, werden synthetische Drogen im Wert von fast 1 Milliarde Euro pro Jahr produziert. In den großen Häfen sind es, wie Anwalt Peter Plassmann weiß, Zollmitarbeiter, die für Schmiergeld den einen oder anderen Container übersehen. Wer, fragt er, könne denn widerstehen, wenn er für 2 Jahresgehälter mal 5 Minuten wegschauen müsse? In Gilze en Rijen kann jeder Teil des Geschäfts mit den Drogen werden.
Ich habe von Bauern aus der Gegend gehört, die von Menschen aus dem Drogenhandel angesprochen wurden. Die kamen zu ihnen nach Hause und fragten, können wir eine Scheune mieten? Wir bezahlen mehrere tausend Euro bar im Monat. Wenn die Bauern das Angebot ablehnten, sagten diese Drogenleute, du lebst hier so zurückgezogen und deine Kinder fahren jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule. Ist das nicht gefährlich?
Es gäbe, sagt Boelhauwer, sehr wenige, die dann das Angebot immer noch ablehnen würden. Ein Lagerhaus, keine 400 Meter vom Rathaus entfernt. Hier, hatte Boelhauwer gesagt, könne man sich ein Drogenlabor mal anschauen. Das Lagerhaus steht gegenüber von Reihenhäusern. Es ist mit Stacheldraht umzäunt. Auf dem Gelände vor dem Lagerhaus stehen alte Autos und ein Wohnwagen. Nebenan wird gebaut. Nichts sieht nach einem Millionenunternehmen aus. Doch ein solches hatte hier bis vor wenigen Monaten noch seinen Sitz. Im Keller des Lagerhauses produzierten niederländische Kriminelle Ecstasy im Wert von 1 Million Euro. Wöchentlich.
All the houses around the place, they knew.
Alle Nachbarn haben es gewusst, aber der Ruf des Inhabers war so angsteinflößend, dass sich niemand getraut hat, es zu sagen. Nicht mal über eine Stelle, die wir extra für anonyme Tipps eingerichtet haben. Hier in dieser kleinen Stadt passiert das Gleiche wie in Sizilien.
Irgendwann bekam die Polizei doch einen Tipp. Sie ließ das Labor auffliegen. Doch für Buhlhauer hat dieser Erfolg einen faden Geschmack. Denn kaum ist das eine Labor geschlossen, sprießt irgendwo anders, in Gilze in Rhein, schon das nächste aus dem Boden.
Ich habe es eingangs angedeutet, die Niederlande galten Legalisierungsbefürwortern lange als Vorbild und auch als Hoffnungsträger, um den gescheiterten Drogenkrieg in den Griff zu bekommen. Stattdessen blüht der, wie wir gerade gehört haben, dort mehr denn je. Was also genau ist schiefgelaufen, habe ich mich gefragt und mit Heino Stöfer, Professor am Institut für Suchtforschung der Fachhochschule Frankfurt am Main, gesprochen. Der Sozialwissenschaftler forscht seit 30 Jahren zur Drogenpolitik. Er ist außerdem Mitglied im Schildower Kreis, der sich für die Legalisierung von weichen Drogen stark macht. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Was hatte denn die Idee, ich glaube 1976 sind Sie eingeführt worden, die Coffeeshops, für einen Sinn? Was war die Hoffnung dahinter?
Die Mitte der 70er Jahre eingeführten Coffeeshops waren eigentlich eine Reaktion auf das, was in Amsterdam und vielen anderen holländischen Städten vor sich ging, nämlich den Cannabishandel halbwegs zu kontrollieren und im Griff zu behalten. Und dieser Weg war auch ursprünglich nur vorgesehen für Holländer, holländische Staatsbürger und nicht für Ausländer. Das hat sich aber ein bisschen umgekehrt, weil diese Coffeeshops natürlich eine europäische oder sogar globale Berühmtheit erlangt haben und viele Touristen nach Amsterdam gefahren sind, nur wegen der Coffeeshops oder in andere holländische Städte. Und damit ist der Ursprungsgedanke so ein bisschen abhanden gekommen. Man hat dann verschiedene Restriktionen über die Jahre eingezogen, also dass man nur 6 Gramm pro Mal mitnehmen darf, dass in Grenz-Coffeeshops mit einer holländischen Bankkarte nur bezahlt werden kann. Also alles, um Cannabis-Touristen abzuschrecken.
Trotzdem gibt es diesen Drogentourismus, wie Sie es ja nennen, weiterhin. Und die Niederlande sind inzwischen weltweit führend, was die Produktion auch von synthetischen Drogen angeht. Ist also diese liberale Drogenpolitik für Sie dann gescheitert?
Nein, die ist für mich nicht gescheitert. Sie bietet immer noch, was den Endhandel, die Endabgabe des Cannabis angeht, ein gutes Vorbild, weil die Coffeeshops sind gut sortiert, die Produkte sind gut ausgewiesen, was Qualität, Herkunft, THC-Stärke und so weiter anbelangt. Und dass diese Lösung ganz viele europäische Touristen anzieht, hat mit der Insellösung zu tun, also dass Holland das einzige Land ist, in dem so ein Abgabemodell entwickelt worden ist. Natürlich hat dieser Weg auch ganz viele Tücken, weil die Produktion in Holland illegal verläuft. In großen Gewächshäusern wird Cannabis herangezogen und die Weitergabe in die Coffeeshops ist dann damit so halbwegs legal. Das heißt, ein Coffeeshop-Besitzer darf etwa 500 Gramm auf dem Weg von Produzenten in den Coffeeshop mit sich herumtragen und auch nur er darf es und das macht so ein bisschen diesen Weg fragwürdig.
Also das Problem ist sozusagen, ich kann zwar legal Cannabis konsumieren, wie der Coffeeshop aber dieses Cannabis bekommt, das ist also nach wie vor illegal.
Genau. Die Produktion, die Herstellung von Cannabis und von Tausenden von Kilos pro Jahr ist illegal. Und der Transfer von den Herstellungsstätten zu den Coffeeshops ist sozusagen polizeilich geduldet. Das ist so ein Modell, was ja so ein bisschen halbfertig ist. Die Kommunen in Holland bemühen sich gerade, ein geschlossenes System dafür herzustellen, um diese Malaise zu beheben.
Was heißt denn genau geschlossenes System? Praktisch ein staatlich kontrollierter Hanfanbau, kann man das so bezeichnen?
Genau. Die Qualität und Quantität wird überprüft, von der Produktion, von der Herstellung über den Handel zur Endabgabe. Alles soll steuerlich natürlich belegt werden und natürlich die Abgabe nicht an Menschen unter 18.
Den Drogenhandel und auch die Produktion zu legalisieren, das gibt es ja schon. Kanada macht es doch. Dient Ihnen das als Vorbild auch für Europa und die Legalisierungsdebatte?
Ja, Cannabis in Kanada ist eigentlich ein gutes Vorbild, so wie wir es auch machen sollten. Und in der Tat, in Kanada ist ein Lizenzsystem aufgebaut worden, also ähnlich der Idee in Holland, und wo ja die Lizenznehmer einen einwandfreien Leumund haben müssen, nicht polizeilich oder steuerlich auffällig geworden sein. Und aus dieser legalen Produktion heraus, der legalen Lizenznehmer oder Inhaber, wird dann Cannabis in bestimmte Fachgeschäfte gegeben und ist dort eben auch Lebensmittel geprüft erhältlich.
Inwiefern würde jetzt ein Modell wie in Kanada wirklich die organisierte Kriminalität untergraben?
Naja, mit einem guten, durchdachten, intelligenten Kontrollmodell könnte man der organisierten Kriminalität schon einiges an Profit abnehmen. Dann würde es sich nicht mehr lohnen, Cannabis großartig hier nach Europa zu schaffen. Also das wäre zumindest eine Maßnahme. Das sieht bei anderen Substanzen immer noch anders aus. Es gibt eigene Vertriebswege für Heroin oder für Kokain. Da gibt es konkurrierende Banden und die kämpfen auch ums Überleben und kämpfen auch gegeneinander.
Sie forschen ja auch zur Drogensucht. Birgt die Legalisierung von Cannabis nicht auch die Gefahr, dass die Menschen dann zu härteren, die von Ihnen gerade erwähnten illegalen Drogen greifen?
Die These von der Einstiegsdroge von Cannabis ist eigentlich durch mehrere Studien widerlegt und darauf müssen wir jetzt gar nicht so näher eingehen. Cannabis ist mit Sicherheit keine Einstiegsdroge zu Heroin oder Kokain. Das sind Alkohol und Tabak, also die sind zuerst da an Drogengebrauch und dann kommen andere Dinge. Bei Cannabis sehen wir, dass das so eine passagiere Droge ist, die ja nach dem dritten Lebensjahrzehnt immer weniger genommen wird. Also wenn andere Anforderungen, Beruf, Familie, Kinder auf die Menschen zukommen, dann hat diese Droge da gar keinen Platz mehr. Also insofern muss man sehr genau hingucken, wie die Konsummuster sind und danach kann man eben auch die Risiken beurteilen.
Warum die liberale Drogenpolitik in den Niederlanden gescheitert ist und man bei der Suche nach einem Konzept eher Richtung Kanada schauen sollte, darüber habe ich mit Professor Heino Stöfer vom Institut für Suchtforschung in Frankfurt am Main gesprochen. Ich danke Ihnen und auch ich verabschiede mich nun. Mein Name ist Tina Hüttel und ich hoffe, Sie sind regelmäßige Weltzeit-Podcast-Hörer. Im nächsten verfolgen wir das Schicksal einer deutschen Mutter und Tochter weiter, die unter dem Vorwand, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung zu sein, in der Türkei in Haft sitzen und auf eine neue Gerichtsverhandlung warten. 2018 berichteten wir das erste Mal darüber. Bis dahin, alles Gute.